Ihr dürft mit mir aufschlagen, Johannes Kapitel 14. Wer seine eigene Bibel nicht mit dabei hat heute, darf sich gerne eine ausborgen. Wir haben am Tisch hinten welche stehen. Ich möchte gerne nochmal beten. Vater, ich möchte beten, dass du diese Wahrheiten, die wir heute lernen werden, dass du sie uns auf unser Herz schreibst, Herr. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns hilfst, es wirklich zu ergreifen, Herr, dass deine Worte uns ergreifen, Herr, dass du uns ergreifst, Herr, und dass du unsere Augen öffnest, dass wir deine Schönheit sehen, heute Morgen. Hilf uns in unserer Schwachheit. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Wer von euch möchte denn wirklich Gott kennen und wirklich Gott erleben? Ja, doch ein paar. Ich hoffe alle. Ich hoffe, das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Und heute haben wir so eine wichtige Stelle. Heute werden wir den Schlüssel kennenlernen, wie wir Gott kennenlernen können. Und wie wir ihn erfahren können. Wir haben letzte Woche oder die letzten Wochen über den Heiligen Geist gesprochen. Und letzte Woche im Besonderen, wie wir wachsen können in unserer Beziehung mit dieser Person des Heiligen Geistes. Also wir können mit Gott wie mit jeder anderen Person eine tiefere oder eine oberflächlichere Beziehung führen. Wir können ihn mehr oder weniger erleben, wir können mehr oder weniger erleben mit ihm, wir können ihm mehr hingegeben sein oder weniger hingegeben sein, wir können ihm mehr vertrauen oder weniger vertrauen. Und der Grad unserer Hingabe an Gott wird die Qualität und die Tiefe unserer Beziehung mit ihm bestimmen und unsere Gotteserfahrung. Die Frage ist nicht, wie viel vom Heiligen Geist habe ich, sondern die Frage ist eigentlich, wie viel von mir hat Gott der Heilige Geist. Wie viel Raum hat er, das heißt Gott, in deinem Leben? Wie weit darf er sich durch dich ausdrücken? Wie weit darf er dein Leben bestimmen und dich führen und dich leiten? Wie weit willst du abhängig sein von ihm? Wie sehr willst du ihm vertrauen? Epheser 5, Vers 18 heißt es, werdet voll Geist. Und das ist eine fortwährende Zeit im Griechischen. Also werdet ständig voll Geist oder voll Gott, wenn euch das besser gefällt. Es geht um ein ausgetauschtes Leben eigentlich. Paulus hat gesagt in Galater 2,20, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und es tut dadurch die dritte Person des dreieinigen Gottes durch den Heiligen Geist, also durch den Heiligen Geist ist Gott in mir. In Vers 17, hier in Johannes 14, hat Jesus gesagt, dass der Heilige Geist in euch sein wird. Und im Vers darauf sagt er, ich komme zu euch. Und im Vers 20 sagt er, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir, die Gemeinde Jesu, wir sind hineingenommen in diese Einheit Gottes, in diese Beziehung, in diese Liebesbeziehung der Dreieinigkeit. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Das macht eigentlich erst einen Christen zum Christen. Mehr noch, das macht eigentlich erst einen Menschen zum Menschen. Ian Thomas hat geschrieben, Gottes Absicht als unser Schöpfer war immer in uns zu wohnen. Das ist die Normalität für einen Menschen, dass Gott durch und in uns wirkt, sein Leben mit uns zu teilen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, aus seiner Kraft zu leben. Das ist natürlich, dafür sind wir geschaffen. Das ist normal, sagen wir besser so. Der natürliche Mensch ohne Gott, der Mensch, der autonom von Gott leben will, der ist nicht normal. Der ist getrennt von Gott durch seine Sünde. Erst wenn wir in Christus versöhnt sind mit Gott und Gott uns wieder bewohnt, fangen wir erst eigentlich wieder an, normale Menschen zu werden. Ian Thomas schreibt, es braucht Gott, um ein Mensch zu sein, ein Mensch, wie Gott ihn beabsichtigt hat. Gott erschuf den Menschen, um von Gott, für Gott bewohnt zu sein. Um ein Bild zu gebrauchen, eine Glühbirne, ist das wirklich eine Glühbirne, wenn der Strom in ihr ist. Und so ist es mit uns Menschen und Gott. Und in Christus sind wir hineingenommen in diese Liebesbeziehung der Dreieinigkeit. Und wenn wir der Beziehung mit Gott Raum geben in unserem Leben, wenn der Gott, der in uns ist, seit unserer geistlichen Geburt, bei unserer Bekehrung, sich in uns ausbreiten darf, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, wenn er uns prägen darf, dann beginnt sein Leben auch aus unserem Leben überzufließen auf andere. Und Jesus spricht davon, hat davon gesprochen, über Ströme des lebendigen Wassers aus unserem Innersten, diese Frucht des Geistes, der Charakter Gottes eigentlich. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Selbstbeherrschung, all diese wunderbaren Dinge, wir reflektieren ihn und dann teilen wir sein Leben mit anderen. Und das ist wahre Lebensqualität. Das ist das Leben, wonach sich eigentlich alle Menschen sehnen. Ein gotterfülltes, heiliges, heiles, liebendes, kraftvolles, friedvolles, freudiges, barmherziges, gebendes, überfließendes, ewiges Leben. Das ist Leben in Fülle. Ein Leben, das frei ist von dieser zerstörerischen, einengenden Selbstsucht, von unseren Süchten, von Menschenfurcht, all diesen Dingen. Ein Leben, das geprägt ist und beherrscht ist von Gott. Ein Leben in liebevoller Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir über das Wirken des Heiligen Geistes sprechen und über den Heiligen Geist, wir können sagen, wenn wir über Geistlichkeit sprechen oder Spiritualität sprechen, dann reden wir nicht von irgendeiner unpersönlichen, esoterischen Erfahrung. Sondern es geht im Kontext immer um eine persönliche Beziehung von Person zu Person mit einem persönlichen Gott. Wir haben am Dienstag ja parallel zu Sonntag begonnen, uns über die Gaben des Heiligen Geistes zu unterhalten. Und wir haben letzten Dienstag entdeckt, dass die Gaben des Geistes nicht losgelöst sind vom Geber. Die Geistesgaben sind nicht wie Weihnachtsgeschenke, die du bekommst und dann ist es deins. Und dann machst du entweder was mit ihnen oder nicht. Nee, die Geistesgaben sind eigentlich eine Manifestation von der Gabe Gottes, nämlich dem Heiligen Geist in dir. Es ist sein Wirken in dir oder durch dich. Es sind eigentlich seine Gaben. Es ist seine Erkenntnis und seine Weisheit und seine Kraft. Und dasselbe gilt auch für die Frucht des Heiligen Geistes. Ist nicht unabhängig von ihm. Gott gibt uns nicht, hier sind 2 Liter Liebe und hier sind 5 Kilogramm Freude oder Geduld oder Friede, da hast du es, jetzt ist es deins. Nee, das ist in Beziehung mit ihm. Das ist nicht losgelöst von ihm. Die Frucht des Geistes ist sein Charakter. Es ist seine Liebe, es ist seine Freude, es ist sein Friede, seine Geduld, die er in mir manifestiert und die er durch mich ausdrücken will, wenn ich mich ihm hingebe und ich ihm vertraue und ich abhängig bin von ihm, so wie die Rebe vom Weinstock. Da kommen wir auch nächstes Kapitel dazu. Er liebt durch mich. Das ist die Frucht. Und ich gebe mich ihm hin, dass er das durch mich tun darf. Und ich stelle mich ihm zur Verfügung mit meinem Denken, mit meinem Mund, mit meinen Händen, meinem Willen. Ich stelle mich ihm zur Verfügung als sein Leib in dieser Welt, durch den er sich ausdrücken darf. Und so finde ich Erfüllung im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn ich erfüllt bin mit ihm, dafür bin ich geschaffen, erfüllt zu sein mit ihm. Nur ein bisschen Wiederholung. Also die ganze christliche Geistlichkeit findet im Kontext von Beziehung statt. Eine Liebesbeziehung mit einem persönlichen Gott, der in mir wohnt. Und wenn wir Gott kennen und erfahren wollen, dann geschieht es im Kontext dieser Liebesbeziehung. Und lasst uns heute Morgen anschauen, wie das praktisch funktioniert. Oder wir wollen beginnen, uns das anzuschauen. Gott ist unser Ursprung, er ist unser Vorbild, er ist unser Modell. Und unsere Gottesbeziehung ist ein Abbild von seiner Gottesbeziehung. Also wir wollen uns zuerst anschauen, wie das Ganze in der Beziehung von Gott mit Gott funktioniert. Und vielleicht hört sich das komisch an, klingt schizophren erstmal. Aber wir haben einen dreieinigen Gott und deshalb ist es möglich und auch sinnvoll, darüber zu sprechen, dass Gott mit Gott Beziehung hat. Wir könnten sagen, unser dreieiniger Gott hat eine Beziehung in sich selbst. Und Jesus ist unser Vorbild in seiner Beziehung mit dem Vater. Wir sind hier in Johannes 14 am Abend vor dem Kreuzestod Jesu für unsere Erlösung. Nach dem letzten Abendmahl, kurz bevor Jesus aufgebrochen ist, um in den Garten Gethsemane zu gehen, wo er Blut geschwitzt hat und festgenommen wurde und verhört wurde und dann am nächsten Tag gekreuzigt wurde. Und in Johannes 14, im Vers 31, sagt Jesus, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Lasst uns dieses Erlösungswerk anpacken. Das ist das Vorbild. Der Sohn liebt den Vater und gibt sich ihm hin. Und wie sieht das praktisch aus? Er tut das, was er ihm geboten hat. Und am Kreuz hat Jesus nicht nur seine Liebe zu uns demonstriert, sondern vor allem auch seine Liebe für den Vater. Und mit dem im Hintergrund, lasst uns zurückgehen zu Beginn unseres Abschnitts hier, zu Vers 15. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also im Wesentlichen sagt Jesus, tut in der Beziehung mit mir das, was ich in der Beziehung mit dem Vater getan habe und tue. Und dieser ganze Abschnitt über das Kommen des Heiligen Geistes und die Arten, wie wir Beziehung haben können mit dem Heiligen Geist, ist eingebettet in diese Demonstration von Liebe. Der Heilige Geist ist gekommen, um eine persönliche Liebesbeziehung zu ermöglichen mit Jesus über das irdische Leben von Jesus hinaus. Er will unsere Liebe zu Jesus entfachen, er vermittelt uns Jesu Liebe, seine Gegenwart, die Beziehung mit Gott. Willst du Gott kennen? Willst du Gott wirklich erfahren? Dann hör auf das, was Jesus jetzt sagt. Lies nochmal den Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann Vers 21, lasst uns da weiterlesen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also Gott wird den lieben und Jesus wird sich dem offenbaren, der ihn liebt und der ihm gehorcht. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus wird die Frage nie wirklich direkt beantworten. Aber ich glaube, implizit hat er sie schon beantwortet. Warum offenbart er sich nicht der Welt und die Welt steht für die ungläubigen Menschen? Weil sie nicht an ihn glauben. Weil sie ihn ablehnen, weil sie Jesus nicht lieben und Jesus nicht gehorchen und das gehört zusammen. Und das ist das Problem eigentlich von den Menschen, die sagen, hey, ich würde an Gott glauben, wenn er sich mir offenbaren würde oder wenn ich ihn spüren würde. Oder das Problem auch von lauen, fleischlichen Christen, die sagen, oh, da ist dieser Stillstand in meinem Leben, ich erfahre Gott nicht, ich höre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Und wann, wenn er, dann würde ich. Nee, es funktioniert genau umgekehrt, sagt Jesus. Du vertraue dich Jesus an, du liebe Jesus, du tu, was Jesus dir gesagt hat. Und während du das tust, wird er sich dir offenbaren, tiefer und tiefer. Und er wird dich hineinziehen in diese Liebesbeziehung der Gottheit. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eine bedingte Verheißung, die Jesus hier gibt. Er sagt nicht, ich werde mich allen offenbaren, ohne irgendeine Vorbedingung oder ohne irgendeine Qualifikation. Nee, das, was wir hier lesen, ist eine Verheißung an die, die ihn lieben und die ihm gehorchen. Das heißt, Gott lieben ist absolut fundamental in unserem Leben. Und ja, Gott hilft uns dabei. Einerseits sehen wir, dass der Heilige Geist am Wirken ist in unserem Leben, wenn du das in deinem Herzen hast, wenn du Liebe für Gott empfindest, wenn dein kaltes Herz warm wird und du anfängst, ihn zu suchen und dich nach ihm auszustrecken und du einen Hunger nach ihm hast. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Aber auf der anderen Seite ist es auch deine Entscheidung und deine Verpflichtung. Und wie gesagt, wir werden mehr als eine Woche in dieser Stelle verbringen, auch weil sie so wichtig ist, bei dieser Aussage von Jesus. Ich möchte mich heute nur auf den ersten Teil konzentrieren, nämlich Gott lieben. Ich möchte heute Morgen zu euch sprechen über die heilige Verpflichtung, Gott zu lieben. Das ist der Titel, den ich meiner Botschaft gegeben habe. Die heilige Verpflichtung, Gott zu lieben. Und auch die heilige Freude, Gott zu lieben. Auch das gehört zusammen. In Matthäus 22 kommt ein Theologe seiner Zeit zu Jesus und er fragt ihn: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Diesem moralischen Gesetz Gottes. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und Markus fügt uns hinzu: und aus deiner ganzen Kraft, hat Jesus gesagt. Das ist das Wichtigste, das ist das erste moralische Gebot. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Jesus sagt, dies ist das größte und erste, das heißt das wichtigste Gebot. Leute, das ist unsere höchste Berufung, das ist die höchste moralische Verpflichtung, Gott lieben. Und umgekehrt ausgedrückt, Gott nicht lieben ist unmoralisch. Das ist falsch, das ist böse, das ist die Ursünde, das ist eigentlich die Wurzel für alle anderen Sünden. Warum ist das so? Oder vielleicht formulieren wir es positiv, warum sollen wir Gott lieben? Erstens, ich habe drei Punkte. Erstens, Gott ist unser Schöpfer. Gott ist der Ursprung unseres Lebens. Gott ist der alleinige Grund für unsere Existenz. Wir existieren wegen ihm, weil er uns wollte und wir existieren für ihn. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen, als Ort, der uns entspricht, gibt uns Luft zu atmen und Licht zu sehen und Landschaften, die uns Freude bereiten und Tiere, die uns Freude machen. Er gibt uns Essen und Trinken und alles andere, was wir sonst noch brauchen und was wir gerne genießen. Und er hat das alles geschaffen als Begegnungsstätte, um Beziehung mit uns zu leben. Und deswegen ist ihn ablehnen oder ihn nicht lieben das höchste Maß an Undankbarkeit und an Rebellion und an völliger Zielverfehlung. Er ist unser Schöpfer. Wen sollte man sonst lieben? Zweiter Punkt. Warum wollen wir Gott lieben? Weil es gibt niemanden, der dich mehr liebt als er. Und es gibt niemanden im ganzen Universum, der es besser meint mit dir als er. Und niemand hat mehr für dich getan als er. Schau aufs Kreuz. Das ist Liebe in Aktion. Worte haben Gott nicht genügt. Er hat nicht nur gesagt, ich habe dich lieb. Nee, er hat Taten folgen lassen. Er hat dich so sehr geliebt, dass er sich unglaublich tief erniedrigt hat. Das können wir uns gar nicht vorstellen, von Gott, um Mensch zu werden, um ein perfektes Leben zu leben, ein sündenloses Leben, das du nicht kannst, und um sein Leben einzusetzen und dich freizukaufen und dich zu erlösen. Gott hat dich leidenschaftlich und aufopfernd und hingebend geliebt. Es hat ihn unheimlich viel gekostet. Kapitel 15 in Vers 13 wird Jesus sagen, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich möchte die Frage stellen, hat es irgendjemand anderer für dich getan? Hat irgendjemand anderer sein Leben für dich gegeben, wie Jesus es getan hat? Warum liebst du dann jemand anderen oder etwas anderes mehr als ihn? Sie einen liebenden Freund, einen liebenden Vater abzuweisen, ist verwerflicher als einen gleichgültigen oder lieblosen Vater zurückzuweisen. Und Gott liebt dich aufopfernd, leidenschaftlich. Und so aufs Kreuz zu schauen und Jesus abzulehnen und ihn nicht zu lieben, das ist ethisch verwerflich, oder? Dritter Punkt, warum wir Gott lieben sollen, warum es unsere Verpflichtung ist und einzig Vernünftige ist, Gott zu lieben. Paulus sagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns ihm hingeben. Dritter Punkt ist, Gott ist ganz objektiv gesprochen die schönste und die beste und die reinste und die liebesvollste und die ehrlichste und die geduldigste und die stärkste und die gerechteste, die wunderbarste, die kreativste, die wertvollste, die begehrenswerteste Person im ganzen Universum. Gott allein ist ungetrübte Schönheit. Und er ist der Maßstab für Schönheit und für Herrlichkeit und für Liebe. Wenn du einen schönen Sonnenuntergang siehst oder eine schöne Landschaft oder eine Liebesbeziehung genießt zwischen zwei Menschen, das ist nur ein schwaches, kleines Abbild von ihm. All diese Dinge sind eigentlich Hinweisschilder auf ihn. Und wenn du diese wunderschönen Dinge in der Welt siehst und erlebst und wenn das kein Danke in dir entlockt, dann bist du eigentlich blind, dann bist du fehlgeleitet in deinem Herzen. Das wäre so, wie wenn du eingenommen wärst, sagen wir, von einem Gemälde, was deine Geliebte oder dein Geliebter gemalt hat. Sagen wir, sie kann gut malen und sie hat ein tolles Gemälde gemalt und sie hat ja noch dazu einen schönen Kuchen gebacken. Und du stehst da und sagst, oh Mann, das so ein tolles Bild und Mann, lecker, 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 so ein toller Kuchen. Ich genieße das, es ist toll und du bist begeistert von ihrer Schöpfung. Aber gleichzeitig ignorierst du die Geliebte oder den Geliebten, der neben dir steht. Du bist eingenommen von der Schönheit der Schöpfung und vergiss sie. Hey, das ist verrückt. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du der bist, der daneben steht? Es ist nicht nur verrückt, es ist auch böse. Also Gott nicht lieben ist böse, es ist eine moralische Verfehlung. Denn es gibt niemand liebenswerteren, es gibt niemand schöneren, es gibt niemand besseren im ganzen Universum. Und das zweit- oder drittbeste zu wählen statt dem besten, das ist fehlgeleitet. Das ist eine Geschmacksverwirrung. Ich meine, sogar meine kleinen Buben verstehen das. Wenn ich meine Jungs frage, zweijährigen Jungs frage, welches Stück Kuchen willst du haben oder welches Spielzeug willst du haben, wisst ihr, was sie sagen? Das Größte, das Schönste. Ist so offensichtlich, es ist so klar. Ich weiß nicht, warum werden wir verwirrt, wenn wir älter werden oder wenn es um geistliche Dinge geht. Psalm 42, Vers 2. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und das ist wahr für jeden Menschen. Ob ihm das bewusst ist oder nicht. Wir dürsten nach dem Besten. Wir dürsten nach dem Größten. Und das ist Gott. Jeremia 2, Vers 13. Da wirft Gott durch den Propheten Jeremia seinem Volk Folgendes vor. Er sagt, zweifach Böses, es ist böse, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Sie haben den herrlichen Gott verlassen und ignoriert, um ihre Liebe, um ihre Zuneigung auf irgendeinen Götzen zu richten, irgendeine Ersatzbefriedigung, irgendeinen Ersatz. Und Leute, wir sind dafür geschaffen, zu lieben und anzubeten. Und jeder Mensch tut das, entweder Gott oder irgendwas anderes. Und wir sind dafür geschaffen, eigentlich Gott zu lieben, vor allem anderen. Und Gott, den Liebenswertesten, nicht zu lieben, ihm nicht meine erste Zuneigung und Liebe und mein Herz zu schenken und stattdessen meine erste Liebe oder meine Zuneigung auf irgendeine andere Person oder irgendein anderes Zeug zu richten, inklusive meiner selbst, das ist böse. Das ist eine moralische, ethische Verfehlung. Das ist falsch. Und außerdem wird sich leer und unerfüllt zurücklassen. Denn Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle der Befriedigung und der Freude. Diese Ersatzgötzen, die wir uns so zurechtlegen oder denen wir nachlaufen, das sind Zisternen, die das Wasser nicht halten. Zisternen ohne Wasser. Was bringt es einem Durstigen? Nix. Wir werden uns leer zurücklassen, halten nicht, was sie versprechen. Wenn du Gott verlässt, um etwas Irdischem oder etwas Vergänglichem nachzulaufen, dann wirst du enttäuscht werden. Es wird dich enttäuschen. Seht, es ist nicht schlecht, dass wir Vergnügen oder Erfüllung suchen. Das ist normal. Dafür sind wir geschaffen eigentlich. Das Problem und das Böse an dem Ganzen ist, dass wir es an der falschen Stelle suchen. Gott hat nichts gegen Freude. Gott ist kein Spaßverderber. Das ist eine der größten Lügen, die existieren. Die Bibel sagt uns, Gott ist die Quelle der Freude und des Lebens. Hört hier, Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, in der Beziehung mit dir. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Oder ihr alle kennt Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu stillen Wasser. Und wir müssen das mit dem Sinn eines Schafs lesen. Oh, grüne Weide, oh, frisches Wasser. Er erquickt meine Seele. Das ist die Wahrheit. Er und seine Wege und sein Willen und sein Wort, seine Worte zu uns, das ist das Beste, das ist das Größte, das ist das Schönste, das Heilste, das Faszinierendste, das Spannendste, das Aufregendste, das Erfüllendste, was es gibt. Und so die größte Freude und den größten Frieden und das größte Heil, die größte Erfüllung, die größte Zufriedenheit wirst du bei ihm finden und in seinem Willen finden. Garantiert, 100%. Und deshalb hat uns der Herr durch den Paulus das letzte Mal ermutigt, in Epheser 5 haben wir diese Stelle gelesen, wo der Herr uns sagt, seid weise und seid nicht töricht und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Interessanter Kontrast. Ne? Warum saufen Leute? Um ihre Sorgen zu vergessen, um irgendwie locker zu werden oder frei zu werden, um froh zu werden, sich Mut anzutrinken, weil ihnen langweilig ist. Weiß nicht, was sonst noch für Gründe gibt. Aber Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Berauscht euch mit Gott, wenn wir so sagen wollen. Der Flaschengeist ist der falsche Geist. Oder diese Droge, oder diese unreine Beziehung, dieses außereheliche sexuelle Abenteuer oder diese Romanze, dieser Porno, Kaufsucht, Machtrausch, ist der falsche Kick. das wird es nicht wirklich bringen. Paulus sagt, ihr wendet euch an die falsche Quelle. Im Wesentlichen, ihr tauscht die Quelle des Lebens gegen rissige Zisternen. Werdet voll Geist, nicht voll Alkohol und Unzucht und Materialismus und was immer diese Dinge sind. Gottes Geist, Gottes Gegenwart, Gottes heiliges Leben in uns und unser heiliges Leben mit Gott, das kann euch alles das geben, was der Alk und diese Dinge euch geben und viel, viel mehr und viel, viel besser. Was immer für eine Freude oder Frieden oder Beruhigung oder Anregung Alkohol euch gibt oder Freiheit, hier so viel mehr vom Heiligen Geist und so viel besser. Friede, Freude, Liebe in Fülle, echten Frieden, echte Freude. Und es wird dich nicht versklaven wie Alkohol oder Porno oder was immer diese Ersatzsüchte und Befriedigungen sind. Es wird dich wahrhaft frei machen, wenn du von ihm beherrscht bist. Also Gott würde dir und mir heute Morgen sagen, gib dich nicht mit dem Zweit- oder mit dem Drittbesten zufrieden. Das ist die größte Lüge, die existiert, dass irgendetwas anderes dich mehr befriedigen kann als Gott. Dass dir irgendwas mehr größere Freude geben kann, größeren Frieden, größeres Glück, dass irgendeine irdische Beziehung oder irgendein irdisches Zeug erfüllender sein kann als die Beziehung mit Gott. Das ist eine Lüge. Aber Leute, das ist die Versuchung, die die Sünde uns jeden Tag bringt, oder? Klopft uns jeden Tag an die Schulter und sagt, hey, du verdienst Besseres als das, was Gott dir gibt. Gott hält dir irgendwas Gutes vor. Ist eine alte Lüge. Lest mal nach, was im Garten passiert ist. Im Paradies. Gott hält dir irgendetwas vor. Meint Gott wirklich gut mit dir? Hey, sein Wille ist nicht das Beste. Und die Sünde kommt und sagt, hey, ich biete dir einen größeren Spaß und eine größere Freude und einen größeren Kick, etwas Aufregenderes und Spannenderes, etwas Schöneres als Gott. Und wir sündigen und geben dem nach, weil wir der Lüge glauben. Und wisst ihr was, es ist wahr, Sünde macht Spaß. Eine Zeit lang. Kurzfristig zumindest, sonst wäre es keine Versuchung. Aber wenn dir die Sünde so an die Schulter klopft und dir das vorhält, dann liest sie dir das Kleingedruckte nicht vor. Nämlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und Zerstörung und langfristig eigentlich den gegenteiligen Effekt von dem hat, was sie dir verspricht. Und sie liest dir auch nicht vor, was wahr ist. Und das ist, dass Gott und ein heiliges Leben mit ihm erfüllender ist und mehr Spaß macht und wahre Freude und wahren Frieden bringt. Sam Storms hat geschrieben, wir sündigen, weil wir das Vergnügen genießen, das die Sünde uns bringt. Wir sündigen, weil es sich gut anfühlt. Wir sündigen, weil es unseren Leib Lust bringt. Unserer Seele vorübergehende Zufriedenheit und Aufregung in die Banalität und Langeweile unseres Alltags. Und Hebräerbrief spricht davon, von der zeitlichen, das heißt vergänglichen Sünde, von dem vergänglichen Genuss der Sünde. So steht es da. Das ist ein vergänglicher Genuss. Aber es ist nichts im Vergleich dazu, zu dem Genuss in Gottes Gegenwart zu sein und Frieden zu haben mit ihm und ein reines Gewissen zu haben vor ihm und seinen Willen zu tun und seine Segnungen zu empfangen, die ewig dauern, die nicht zeitlich begrenzt sind. Ich zitiere weiter, wir sündigen, weil wir glauben, dass das Vergnügen, welches die Sünde uns bringt, obwohl es vergänglich ist, befriedigender ist, als das Vergnügen, das Gehorsam uns bringt. Deswegen ist die Kraft der Versuchung, das falsche Versprechen, dass Sünde uns glücklicher machen wird als Gott. John Piper hat geschrieben, du sündigst, wenn dein Herz nicht zufrieden ist mit Gott. Das stimmt, oder? Der Kampf gegen Sünde ist daher der Kampf darum, zufrieden zu bleiben mit Gott. Und da kommt unser Glaube ins Spiel, dass wir Gott glauben und seinen Verheißungen und nicht der Sünde. Dass wir die Wahrheit glauben, dass die Zukunft mit Gott viel befriedigender sein wird, als die Zukunft, die die Sünde uns verspricht. Und ja, ich sage nicht, dass es immer einfach ist und alles immer toll ist, wenn wir Gott zuerst lieben. Aber selbst über Jesus heißt es, wegen der Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. Und das, was Gott dir anbietet, ist unendlich besser und heiler und befriedigender als das, was die Sünde dir anbietet. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, in Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir geschaffen. Danach sehnt sich unser Herz wirklich. Sam Storm schreibt, wir wurden geschaffen, um ihn zu genießen. Unser Sinn wurde geformt, um über Gott nachzudenken, über seine Majestät und Schönheit nachzusinnen und zu reflektieren. Und den intellektuellen Nervenkitzel, theologische Entdeckungen zu machen, Gott kennenzulernen. Unsere Emotionen wurden geschaffen, um seine Kraft, seine Liebe und sein Verlangen nach uns zu spüren. Unser Willen wurde geschaffen, um seinen Willen und seine Wege zu wählen. Unser Geist wurde geformt, um die Ekstase der Gemeinschaft mit ihm zu erfahren. Unsere Leiber wurden geformt, um der Tempel zu sein, den er gerne bewohnt. Dafür sind wir geschaffen. Wenn wir darin leben, sind wir Fische im Wasser. Wenn wir da nicht drin leben, sind wir Fische, die, weiß nicht, im Kübel oder am Land irgendwo rumhopsen. Jonathan Edwards, dieser berühmte Prediger hier, Puritaner hier aus der ersten Erweckungsbewegung in Amerika, der hat einmal eine Predigt gepredigt mit dem Titel Die Vorzüglichkeit Christi. Und die ganze Predigt hat eigentlich nur aus Fragen bestanden. Und ich lese euch hier mal einen ganz kleinen Auszug vor. Frag zum Beispiel, wovor fürchtest du dich, dass du es nicht wagst, deine Seele Christus anzuvertrauen? Hast du Angst, dass er dich nicht retten kann? Dass er nicht stark genug ist, die Feinde deiner Seele zu besiegen? Aber wie kannst du dir jemand Stärkeren wünschen als den allmächtigen Gott, als welcher Christus in Jesaja 9, Vers 6 bezeichnet wird? Braucht man eine größere Macht als unendliche Macht? Befürchtest du, dass er nicht gewillt sein wird, sich so tief hinabzubeugen, um dich voll Gnade wahrzunehmen? Aber dann schau auf ihn, wie er da stand, umringt von Soldaten und ihnen sein seliges Angesicht zum Schlagen und Anspucken darbot. Betrachte ihn, der gefesselt seinen Rücken denen darbot, die ihn geißelten. Betrachte ihn, wie er am Kreuz hängt. Denkst du, dass er, der gewillt war, sich unter diese Dinge zu beugen und der sich sogar nach seinen Kreuzigern ausstreckte, unwillig sein wird, wenn du zu ihm kommst? Und so weiter und so fort. Mit vielen anderen Worten und Bildern aus der Bibel beschreibt er hier die Herrlichkeit und Schönheit und Stärke und die Retterliebe von Jesus. Jesus Gott ist wunderbar. Er ist herrlich, er ist einzigartig. Ist er nicht genug für dich? Ich denke an Johannes 1 und an Johannes 3. Jesus Gott, er ist das Licht, wow, Reinheit, Schönheit, Perfektion. Er ist voll Gnade, er ist voll Wahrheit und er kam in diese Welt. Und dann steht da dieser traurige Satz, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist böse, das ist die größte Sünde, das ist moralisch verwerflich. Die Finsternis mehr zu lieben als das Licht. Gott nicht lieben ist eine Sünde, weil er der Liebenswerteste und der Begehrenswerteste ist, weil er der Schönste und der Wertvollste ist und alles andere Erschaffene ist unvergleichbar im Vergleich zu dem,
was er ist und was er für uns getan hat. Absolut unvergleichbar. Ich weiß gar nicht, ob man es krass genug irgendwie beschreiben kann. Es ist in einer völlig anderen Kategorie. Das ist, was Heiligkeit bedeutet. Gott ist einzigartig. Auch einzigartig wertvoll. Stell dir vor, du bist eingeladen zu einer Kunstausstellung. Und dir werden da zwei Kunstwerke präsentiert, von denen du eines auswählen sollst. Das eine ist ein Meisterstück von Michelangelo, Picasso, Rembrandt. Ich weiß nicht, wer der größte Maler oder der größte Künstler der Geschichte ist. Und das andere ist ein modernes Kunstwerk unter Anführungszeichen, wo ein Künstler wieder unter Anführungszeichen auf eine Leinwand geschissen hat und gesagt hat, hey, das ist Kunst. Ich wähle bewusst so ein krasses Bild, weil ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Die Einzigartigkeit Gottes. Du stehst vor diesen beiden Bildern. Hier der Rembrandt und da das Stück Streck. Was wählst du? Welches Bild wählst du für dich? Wenn du jemanden oder etwas wählst, oder wenn du wählst, etwas oder jemanden mehr zu lieben als Jesus, dann bist du jemand, der so ist, der die Fäkalie dem Rembrandt vorzieht. Man, jeder Kunstliebhaber würde aufschreien, wenn du das machst. Das ist unverzeihlich, das ist nicht nur blöd, das ist totale Geschmacksverwirrung, das ist falsch, das ist verwerflich. Ich meine, im Prinzip machst du ein Statement, dass Kacke mehr wert ist als Rembrandt. Du verwirfst eigentlich das ganze Konzept von Kunst. Das ist beleidigend für jeden Einzelnen, der nur irgendwie einen Sinn hat für Kunst. Deswegen kacken die nebenbei auf die Leinwand. Das ist genau die Absicht von den Leuten, zu provozieren. Aber Leute, genauso verwerflich ist es, wenn wir Gott nicht lieben. Alles, was die Welt anzubieten hat, ist im Vergleich zu Gott wie ein Haufen, wisst schon was. Und darf man so Bilder verwenden? Ich glaube schon, es ist biblisch eigentlich. Paulus verwendet so ein Bild. Jedes Mal, wenn wir unseren Weg statt Gottes Weg wählen, wählen wir eigentlich den Streck statt der Herrlichkeit. Wie gesagt, es gibt ein biblisches Bild. Paulus verwendet es, obwohl es nicht so übersetzt ist, weil die Bibelübersetzer sich nicht getraut haben, Streck in die Bibel zu schreiben wahrscheinlich. Aber Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 7, alles, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Wörtlich, Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles andere ist im Vergleich zu Gott wie ein Stück Dreck. So groß ist der Unterschied. So krass ist der Kontrast. Und Leute, diese Einstellung von Paulus ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir Gott kennenlernen wollen. Wir brauchen gebahnte Wege in unserem Herzen. Wir brauchen volle Hingabe. In den Sprüchen heißt es, dass die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist und der Anfang der Erkenntnis. Also ohne diese Hingabeliebe, ohne diese Ehrfurcht vor ihm zuerst und dann kommt lange nichts, werden wir Gott nicht wirklich kennenlernen. Unser Herz ist nicht groß genug für Kompromisse. Unser Herz ist nicht groß genug für Gott und den Götzen wirklich zu lieben und wirklich zu dienen. Und das gehört zusammen. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist unmöglich. Euer Herz ist nicht groß genug. Ihr könnt nur einen wirklich lieben und einen wirklich anbeten und du musst dich entscheiden, wer es ist. Früher oder später wirst du deine Entscheidung treffen. Es ist unmöglich, zweigleisig zu fahren in so einem Kompromiss. Und wenn du und ich Gott nicht so lieben, wie wir sollen, wie es unsere heilige Verpflichtung ist, dann müssen wir das als Sünde bekennen und müssen wir Buße tun. Ich bin gleich fertig. Guter Indikator, ob du Gott liebst und wie sehr du ihn liebst, ist in Vers 21. Wo Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wir reden nicht von Perfektion, aber ist es dein Herz, Gottes Gebote zu tun, Gottes Willen zu tun? Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem sich Christen selbst mehr betrügen als mit irgendwas sonst. Wenn du Gott nicht gehorsam bist, wenn das nicht deine Herzenshaltung ist, dann liebst du ihn nicht. Punkt. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Dann musst du umkehren. Dann musst du Buße tun. Dich zurückwenden zu ihm. Und anfangen, ihn neu zu leben. Gott will eine Liebesbeziehung. Es geht Gott nicht um eine herzlose, emotionslose Gesetzlichkeit oder Religiosität. Irgendwie das Halten von Geboten und Regeln. Können wir gar nicht. Da werden wir nächstes Mal dazu kommen. Der Schlüssel, um Gottes Gebote zu halten, ist, ihn zu lieben. Wenn wir verliebt sind, ist es nicht schwer. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. In 5. Mose 28 spricht Gott zu dem Volk und sagt, du bist verflucht, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Das will Gott. Nicht nur, dass wir äußerlich, gesetzlich irgendwie Regeln einhalten, sondern dass wir ihm gehorsam sind und dienen mit Freude, mit fröhlichem Herzen. Er will mehr als Gesetzlichkeit, er will unser Herz. Also wir haben die heilige Verpflichtung, Gott zu lieben. Und das ist auch unsere heilige Freude. Was kann ich machen, wenn ich diese Liebe, diese Leidenschaft für Gott nicht habe? Oder wenn ich sie nicht mehr so habe? Wie kann ich ihn lieben lernen? Es ist zum Glück überhaupt nicht kompliziert. Erstens, sag es Gott. Bekenn ihm deinen Mangel an Liebe und an Hingabe. Sag ihm das, Herr, ich sehe das in meinem Leben und das ist Sünde, das muss raus. Es ist falsch, es ist böse. Ich bekenne ihm das oft. Zweitens, bitte ihm um seine Hilfe. Dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt in deinem Herzen. Aber drittens musst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, ich will dich lieben. Ich fühle vielleicht momentan nichts und fühle mich vielleicht auch gar nicht danach, aber ich will dich lieben. Hilf mir, Herr, dabei. Und dann viertens, betrachte Gott. Ganz einfach, betrachte Gott. Und ganz besonders betrachte Jesus in den Evangelien, in der Heiligen Schrift. Betrachte Gott, wie er ist und was er für dich getan hat. Und sinn darüber nach und bitte den Heiligen Geist, dass er dir Gott offenbart. Denn wenn wir Gott wirklich sehen, so wie er ist, dann werden wir uns in ihn verlieben. Ganz natürlich, ganz normal. Leute, es ist keine Überraschung, dass alle Jungs in der Klasse in das schönste und liebste Mädel verliebt sind. Das ist normal, das ist natürlich. Und Gott lieben ist natürlich, das ist das Normale. Wir müssen ihn nur wirklich sehen. Wir müssen diese Blindheit von unseren Augen weggenommen bekommen. Er ist einzigartig, er ist wunderschön. Ich meine, wen sonst kennst du noch, der so ist wie Jesus? Und Jesus ist wie Gott. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wen kennst du, der so hoch ist, so hoch erhoben ist wie Jesus und gleichzeitig so demütig? Der so stark ist wie der allmächtige Gott und gleichzeitig so sensibel. Der gerecht ist, absolut gerecht und gleichzeitig gnädig. Der mächtig ist und gleichzeitig barmherzig ist, der rein ist und heilig ist und trotzdem mitfühlend, der ehrlich ist, aber nicht verdammend, der zornig ist und gleichzeitig sanft, der standhaft in der Wahrheit ist und trotzdem freundlich. Und wir könnten diese Gedanken weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Es gibt keine schönere, bessere, herrlichere Person im ganzen Universum als unseren Herrn und Gott. Und wenn du ihn wirklich siehst, dann wirst du ihn lieben. Denn er ist die liebenswerteste Person, die existiert. Ich glaube, wenn wir wirklich geistlich klar sehen würden, dann würden wir immer Gott wählen und immer das wählen, was er uns sagt. Weil es ist ganz objektiv betrachtet das Beste und das Heilste und das Befriedigendste und das Erfüllendste. Und es ehrt Gott auch am meisten und er freut sich am meisten, wenn wir zufrieden sind in ihm. Und das ist meine ganze Botschaft heute Morgen. Viele Worte, kurzer Sinn. Wir müssen Gott lieben. Er ist der Einzige, der es wirklich wert ist. Und in dieser Liebesbeziehung mit ihm ist die ganze Fülle des Lebens. Das, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. Lass das unser Gebet sein, heute, zum Abschluss. Dass du Gott in deinem Herzen sagst, ich will dich lieben. Ich will ein Liebhaber Gottes werden. Und, hey, oder... Gott, ich will dich wieder lieben, wenn ich das ein bisschen verloren habe oder vernachlässigt habe. Lass uns zum Abschluss zusammen einen Psalm lesen. Psalm 103. Und lasst uns die Schönheit Gottes betrachten in diesem Psalm. Und lasst uns wie der Psalmist unserer eigenen Seele zurufen, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Und der Name steht für seine Person, für das, wie er ist, für seinen Charakter. Lasst uns das gemeinsam tun. Wir tun das nicht oft, aber lasst uns das im Wechsel lesen. Ich lese die ungeraden Verse, ihr lest die geraden. Okay? Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und großer Gnade.
Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen.
Er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen, nach unserer Sünde uns nicht vergolten.
Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so über Mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Osten ist vom Westen, hat er uns entfernt, wenn es uns
wie ein Vater über Kinder, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Der Mensch wie Gras in seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er.
Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, und ihr Rat ist nicht mehr.
Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern.
Für die, die seine Bund halten, seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun.
Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron. Und seine Herrschaft regiert über alles.
Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höher auf dem Stiefel seines Leibes sein.
Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut.
Preist den Herrn, alle seine Herrscher, an allen Orten seiner Herrschaft. Preist den Herrn,
lass uns unser Gebet zum Abschluss gemeinsam singen. Lass uns spontan dieses Lied Du Herr bist wunderschön singen. Oh Lord, you're beautiful. Aber wir singen es auf Deutsch. Okay, du Herr bist wunderschön, nur dich wünsche ich zu sehen. Und fällt dein Blick auf mich, dein Kind, nur Gnade mich umhüllt. Lass uns das gemeinsam als Gebet zum Herrn singen.
Du Herr bist wunderschön, nur dich wünsche ich zu sehen, nur dich wünsche ich zu sehen.
Und fällt dein Blick,
und fällt dein Blick auf mich, dein Kind,
nur Gnade mich umhüllt.
Nur Gnade mich umhüllt.
Du Herr bist wunderschön.
Du Herr bist wunderschön.
Nur dich wünsche ich zu sehen.
Nur dich wünsche ich zu sehen.
Und fällt dein Blick.
Und fällt dein Blick auf mich, dein Kind.
Nur Gnade mich umhüllt.
Nur Gnade mich umhüllt.
O Herr, entfacht das Feuer.
O Herr, entfacht das Feuer.
Das brannte hell und klar.
Das brannte hell und klar.
Die erste Liebe gib mir neu.
Die erste Liebe gib mir neu.
Die heilig ist und treu.
Die heilig ist und treu.
Mach das zu deinem Gebet heute Morgen.
O Herr, entfach das Feuer,
das brannte hell und klar.
Das brannte hell und klar.
Die erste Liebe gib mir neu.
Die erste Liebe gib mir neu.
Die heilig ist und treu.
Die heilig ist und treu.
Nochmal, du Herr bist wunderschön.
Du Herr bist wunderschön. Nur dich wünsche ich zu sehen.
Und fällt dein Blick auf mich, dein Kind.
Und fällt dein Blick auf mich, dein Kind. nur Gnade mich umhüllt.
Das ist unser Gebet. Heute Morgen, unser Herr, unser Gott. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, lehre uns, dich zu lieben. Diese Woche. Und dazu segne euch, unser wunderbarer, heiliger, liebender, gerechter, schöner, dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.